die Leute, die oft sagen, okay, dort habe ich kein Problem, ich habe schon Grab ausgesucht, ich habe schon Lebensversicherung gemacht, ich habe die Kinder gesagt, was ich schon will. Da steckt ja auch in der Tiefe vielleicht trotzdem ein unbemerkter Abwehrmechanismus dahinter, nämlich dieses Grab aussuchen, Lebensversicherung machen und so weiter. Das sagen wir, tue ich, weil ich irgendwann stirbe. Mhm. Ich stirbe irgendwann. Die Leute sagen, ich verdränge ihn dort nicht, ich weiß ja, dass ich irgendwann stirbe. Aber psychologisch heißt, irgendwann zu sterben, nie zu sterben.
Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute, liebes Publikum, Sie kennen es ja wahrscheinlich von unseren vielen Folgen. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit der Gesundheit, mit einem gesunden Lebensstil. Ja, und heute geht es um den Tod. Und da habe ich einen Profi bei mir sitzen, wenn ich das so sagen darf. Man kann ihn wirklich als Profi bezeichnen, denn er ist ja auch ehemaliger Bestatter. Mittlerweile ist er als Thanatologe und Psychologe tätig, Dr. Martin Prein. Vielen herzlichen Dank, lieber Martin, dass ich heute bei dir in Linz zu Gast sein darf. Und lieber Martin, du hast da wirklich ein nettes Thema ausgesucht in deinem Brotberuf, nämlich den Tod. Und das mag ich gleich mit dir mit so einer Frage starten, was du dazu sagst. Magst du zu Beginn irgendwas einmal sagen, bevor ich irgendwas frage?
Ja, grüß dich.
Super, danke. Ja. Ich wollte dich auch mal zum Wort kommen lassen.
Fest, dass du da bist. Ja,
danke.
Im schönen Linz. Weil in Linz beginnt es.
Ne? Ja, genau. Du sagst das. Du sagst eine Innviertlerin. Genau. Da geht es um einen Tod, genau.
Ich bin Hausruckviertel, ist ja, nicht so weit voneinander.
Eben, deswegen. Ja. Martin, ich bin erst kürzlich mit meinen Bekannten beieinander gesessen und habe ihnen erzählt, dass ich mich mit meiner Mama unterhalten habe. Und ich habe sie einfach so gefragt, Mama, wie magst du einmal beerdigt werden? Und wir haben halt da wirklich, das war so ein abendfüllendes Gespräch. Und meine Bekannten haben dann gesagt, mein Gott, das kannst du ja nicht sagen, ich meine, das ist ja voll makaber. Was sagst du jetzt einfach dazu? Ist es ein makabres Thema, wenn ich mit meiner Mama über ihre künftige Bestattung rede?
Ich muss mit Mama fragen, das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß, was du meinst und ich weiß, was deine Freunde gemeint haben. Was den Tod betrifft, haben wir so ein schwieriges Verhältnis. Also wir geben uns gerne abgeklärt, wir geben uns gerne, da reden wir drüber. Die meisten würden sagen, na, der Tod ist ja ein Tabu, die Gesellschaft verdrängt den Tod, aber ich nicht. Mhm. Also wie du jetzt da, ich rede mit der Mama ganz offen drüber, mein Gott, nein, das gehört ja zum Leben, das ist ja so. Aber das ist eher, glaube ich, ein wenig Koketterie oft. Bei genauerer Betrachtung in unserer Tiefe ist zum Thema Tod schon ein bisschen was anderes los. Mhm. Also unsere Psyche dürft permanent damit beschäftigt sein, auch eine gewisse Angst vor dem Tod in uns in Schach zu halten und so weiter. Und es ist mir durchaus nachvollziehbar, wenn Menschen sich schwer tun oder das jetzt auch momentan so aus dem Stand nicht können oder wollen, sich mit dem zu beschäftigen, sozusagen, so wie wir das glauben, ist nichts dabei, wenn wir da reden drüber. Und die Leute, die oft sagen, okay, im Tod habe ich kein Problem, ich habe schon Grab ausgesucht, ich habe schon Lebensversicherung gemacht, ich habe die Kinder gesagt, was ich schon will. Da steckt ja auch in der Tiefe vielleicht trotzdem ein unbemerkter Abwehrmechanismus dahinter, nämlich dieses Grab aussuchen, Lebensversicherung machen und so weiter. Das sagen wir, tue ich, weil ich irgendwann stirb. Ich stirbe irgendwann. Die Leute sagen, ich verdränge ihn dort nicht, ich weiß ja, dass ich irgendwann stirbe. Aber psychologisch heißt, irgendwann zu sterben, nie zu sterben. Aha. Also sobald ich sage, irgendwann stirbe, heißt es in einem Teil von uns immer nur wie. Stell dir vor, es würde vieles verändern, wenn heute jeder und jede von uns erfahren würde, wann er stirbt, Datum, Uhrzeit und wie. Also dieses Nichtwissen, wann und wie, macht es schon mal ein bisschen lebbarer. Man redet von der Gnade der Ungewissheit.
Ja.
Der Mensch dürfte gegenwärtig das einzige Lebewesen auf der Welt sein, vermutlich. Wir kennen nicht alle Lebewesen, das so intensiv um seinen eigenen Tod weiß. Und das macht was mit uns. Und diese oft so schnell ad hoc vorfindbare, scheinbare Abgeklärtheit, wie das du jetzt ins Spiel gebracht hast, wenn man da ein bisschen länger drauf bleibt und ein wenig genauer schaut, ist nicht so genau. Also ist nicht so genau. Ist immer nicht so scheinbar mit dem Tod versöhnt und auf du und du.
Würde ich auch nicht behaupten, es geht eher so ums Organisiertsein, wenn ich das so sagen darf. Es geht wirklich darum, Also ich komme wirklich aus einer Familie, wir haben da über sehr offen drüber gesprochen. Mein Opa zum Beispiel hat eine Mappe damals zusammengekriegt, mein letzter Weg. Der wollte das einfach organisiert haben, vielleicht auch wenn es um die Angehörigen geht, dass die dann vielleicht nicht in einer gewissen Art und Weise überfordert sind.
Das sind vielleicht auch zwei verschiedene Ebenen. Also zu sagen, aber das ist ja gescheit, das zu organisieren, dann wissen die Hinterbliebenen, was der Opa gerne mal gehabt hat, das ist das eine.
Ja.
Aber daraus zu schließen, wenn ich mit meinem Opa da jetzt ganz offen über sein Begräbnis rede, dass wir jetzt sozusagen das Thema Tod und alles, was das wirklich bedeutet für uns, wenn wir wissen und mitkriegen, dass es den End zugeht, was dann vielleicht noch auftaucht in uns, dass wir das so fix im Griff hätten, das bin ich mir nicht sicher. Also der Tod zeigt uns ganz klar diese radikale Unverfügbarkeit. Nämlich auch eine Unverfügbarkeit dahingehend, ich zum Beispiel, der sich fast nur mit dem beschäftigt.
Ja.
Ich wüsste nicht, oder ich wüsste nichts, ich selber, was ich jetzt tun könnte, dass, wenn ich einmal da liege und ich kriege es mit, dass es soweit wird, wenn ich es mitkriege, und die Schmerzen werden immer mehr und der Verfall droht und der Kontrollverlust kommt, dass ich sicher nicht in einer Panik und in einer wahnsinnigen Angst verfalle. Das weiß ich nicht.
Was macht einen panisch?
Da muss man auch wieder jeden fragen, was einen panisch macht, wenn man sich dieser Frage zuwendet, des eigenen Todes, nicht das eigene Todsein werden. Also viele Leute würden jetzt auch reflexhaft sagen, werden jetzt auch ein paar Hörerinnen sofort denken, nur dass ich tot bin, ist mir wurscht. Wie ich stirb, ist mir nicht wurscht. Aber dass ich tot bin, ist mir egal. Das glaube ich auch nicht. Das scheint uns so, weil uns das psychisch nicht anders zugänglich ist, aber da bin ich auch skeptisch. Also wenn man sagt, das wie ich stirb, ist mir nicht wurscht, das verstehe ich, man will nicht Schmerzen leiden, nicht dahinsichten und so weiter. Aber bei dem wie ich stirb, ist mir nicht wurscht, drückt sich ja schon ein bisschen was aus. Man will zu seinem eigenen Tod hin vielleicht doch nicht zu viel dabei sein. Naja, also am liebsten hätte man so 93, so wie bei einem Freund von mir, der Opa 93, Achtel Rotweizeit im Bild geschaut, aus.
Mein Opa genauso.
Genau, und da will man sagen, jawohl, das passt. Oder wie der Woody Allen einmal gesagt hat, nicht, dass ich Angst vor dem Sterben hätte, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert.
Ja.
Aber wenn du jetzt weißt, es kommt, und nicht nur, weil du eine Diagnose hast, das reicht oft noch gar nicht für manche Menschen, sondern selbst da funktionieren die Abwehrstrategien nur so gut, dass man sagt, na, ich habe das halt und ich werde sterben und vielleicht wird es nichts mehr. Also es wird auch nichts mehr, es ist mir gesagt worden, es ist unheilbar und geht nur mehr der palliative Weg. Selbst da sind viele Bewältigungsmechanismen, Gott sei Dank ja auch im Spiel, dass das noch immer nicht ganz fassbar ist. Und erst dann, wenn vielleicht eben, wie gesagt, die Krankheit zunimmt, der Verfall droht, vielleicht man nicht mehr aufstehen kann, die Schmerzen zunehmen, dann ist es nochmal ganz was anderes. Vielleicht die Angst zu verlieren. Das ist der Sieg über den Tod. Und das ist wahrscheinlich, und das versucht man händeringend. Ja. Mit welchen Mitteln auch immer.
Ja.
Sei es mit Religion, mit das ist wurscht, was halt die Menschheit bis jetzt zum Thema hervorgebracht hat, um diese Angst zu verlieren. Der Tod würde uns aber schon zu Lebzeiten einladen, genauer schauen. Wir verstehen den Tod nicht. Eigentlich. Wir wissen nicht, ist dann was, nicht, warum gibt es das überhaupt? Und wir verstehen aber das Leben nicht. Und wir glauben aber, wir hätten beides relativ verstanden und im Griff. Wir in der westlichen Welt leben in völligen Verfügungsillusionen. Wir glauben, wir können die Dinge machen. Aber es gibt eine Ohnmacht im Leben, die durch nichts aus der Welt zu schaffen ist und die wir alle in den Griff kriegen werden. Und sie dem zuzuwenden, ist eine lebenslange Aufgabe.
Ja.
Was lernt mir das? Dass es eine Ohnmacht gibt oder dass das Leben eigentlich daraus besteht, dass nichts fix ist, dass alles unklar ist, dass alles unbestimmt ist und dass die Dinge in Wahrheit nicht machbar sind. Was macht es mit mir? Und wenn ich ganz redlich mit mir selber bin und ehrlich mit mir selber umgehe, dann hätte ich die Möglichkeit auch zu schauen, was löst es in mir aus? Was glaube ich? Und warum glaube ich es? Was stabilisiert es in mir? Was weiß ich fix? Was glaube ich nur? Sich diesen Fragen zuzuwenden, das ist eigentlich echt gemeinte Spiritualität. Das klingt jetzt nicht so, aber das ist eigentlich Spiritualität, sich ganz und gar auf das Menschsein, was das bedeutet, einzulassen. Und Menschsein bedeutet Unbestimmbarkeit, Unklarheit, nicht machen können und so weiter auch.
Hast du das Gefühl, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, mit dem eigenen Tod und wirklich da in die Tiefe geht, dass man da dann auf einmal das Bedürfnis hat, ich möchte dies und jenes jetzt noch angehen, da war man eben wieder in diesem Tun, aber dass man halt dann wirklich sagt, das möchte ich nur jetzt in Angriff nehmen.
Naja, du spürst an auf wahrscheinlich auf Erfahrungen, die man macht mit Leuten, die wissen, dass sie eine schlimme Diagnose haben und es wird nicht mehr lang sein und sie wollen jetzt nur dieses und jenes erleben, nur mehr
muss,
und mehr
muss nicht einmal sein, ja. Aber trotzdem, ja, bleiben wir halt bei dir.
Wenn wir bei dem bleiben, dann sehen wir auch Unterschiedliches. Also es gibt Studien, die sagen, die zeigen, dass Menschen mit einer schlimmen Diagnose, die wissen, dass es zu Ende geht und halt nur die Möglichkeit und aber nur aktiv sein können. Interessanterweise, da hat es eine große Studie gegeben von der Katholischen Uni in Passau, deutschlandweite Studie, dass die Leute ein ganz normales, banales Leben weiterführen, sich irgendeinen Schaß im Fernsehen anschauen und das dann, was man sonst da tut, weil diese Normalität extrem stabilisiert, extrem angststabilisiert. Ne? Normalität oder stinknormale Alltag, der uns oft vielleicht was so, ja, Routine, stabilisiert enorm.
Ja.
Und die wenigsten Leute sagen dann, ah, jetzt fahre ich noch dorthin und mache noch das, ja, und so weiter. Ne? Wenn Unglück passiert, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir ein bisschen leiden, mehr oder weniger stark, ist ja ganz egal was, oder nicht so glücklich sind, dann gehen wir in der westlichen Welt ganz klar davon aus, das sind Widrigkeiten, die nicht passen, also die man wegmachen muss. Mhm. Man muss was tun, man muss sie optimieren, man muss noch schauen. Also sozusagen Störungen im Dasein, die nicht sind. Grundsätzlich geht es einem gut, grundsätzlich ist man glücklich, das ist der Normalzustand. Und wenn so Dinge sind, dass es nicht gut geht, dann passt was nicht, das müssen wir ändern. So sehen wir das in der Regel. Aber wenn wir ganz genau schauen, wenn wir sich Tod und Leben ganz genau schauen, dann ist eben genau das, was ich eh schon ein paar Mal gesagt habe, das Ungewisse, das Unbestimmte, das Nicht-Machen-Können, das Leiden, der Schmerz, die Traurigkeit, die Glück, Freude, die Liebe, dass die ständig hin und her pendelt und nie stabil ist, das ist der Normalzustand. Nichts kriegen wir stabil. Wir werden nie was stabil halten. Du wirst nie stabil glücklich sein.
Geht es eigentlich
du wirst
nur ums Akzeptieren dann?
So könnte man sagen, ums Hingeben.
Ja.
Mit dem Einverstanden werden, was ist.
Mhm.
Weil die Dinge kriegen wir nicht in den Griff. Wir können es ein bisschen kontrollieren, das tun wir in der westlichen Welt, krankenhausriert, macht alle Dinge, um gewisse Ohnmächte zu verhindern. Hilflosigkeiten und Ohnmacht zu verhindern. Mhm. Die operieren werden, der wird wieder gesund, das kann man nur länger schmerzfrei halten, den kann man nur, der kann nur lang gesund leben, das passt komplett. Aber es gibt auch eine Ohnmacht, die durch nichts aus der Welt zu schaffen ist. Und das krankenhausriert kann es nicht aus der Welt schaffen. Und mit der müssen wir sich beschäftigen. Und diese Erkenntnis, ne, wenn man sich mit dem beschäftigt, könnte dann sein, dass es eine Übung ist, ein sich einüben ist, ins Einverstandenwerden mit dem, was ist. Ganz im besten Sinne oft auch religiöse Menschen, wie meine Oma, die in einem ganz guten Sinne religiös war, nicht fanatisch, nicht irgendeine Glaubensmeinung verteidigen muss, der es wurscht war, wenn wer anderen nichts glaubt und der es wurscht war, wenn wer anderer Muslim ist und so, weil sie nicht bedroht.
Mhm.
Wenn die das bedroht, ist spannend, dann ist was, dann gilt es, was zu entwickeln in einem. Die so in so einem ganz guten Sinne gläubig war, die hat das gehabt. Und das kennen auch viele Menschen, die zum Beispiel auch durch einen Glauben in einer Haltung finden, die sagen, so wie es kommt, so kommt. Meine Oma hat aber gesagt, das ist wieder so. Ne? Und dann wird man auch gelassen, dann wird man auch gelassen sich selbst gegenüber. Ich bin halt so, wie ich bin, ein Stück weit. Wir sind nicht so leicht verändert, ein paar, wie wir glauben. Wir haben erst geredet, du Lebens- und Sozialberater, ich Psychologe. Es ist eine große Illusion zu glauben, dass wir da großartig uns verändern könnten durch Therapie, Spiritualität oder was man dann immer praktiziert. Das geht ein bisschen, aber ist nicht machbar. Wir sind weitgehend so, wie wir sind. Das hat schon den Grund, weil wenn es blaue Augen, hast du das blaue Augen und wenn ich 10 Jahre Therapie mache, werden sie nicht braun. Ja? Und wenn einer mit einem Fuß auf die Welt kommt und er geht 10 Jahre in Therapie, hat er nachher nicht zwei. Das heißt nicht, dass man das nicht tun sollte, das ist unterstützend und wichtig und alles was. Und es gibt da viele Probleme, die wir haben, aufgrund alter Muster, die sich entwickeln und da ist es schon gescheit, in solchen Therapien oder so zu lösen. Aber dieser Glaube an diese totale Veränderbarkeit von allem, das ist nicht machbar. Und was da entstehen kann, ist, ohne dass man das so nennen würde oder auch so anliegt drauf, es entsteht automatisch ein Mitgefühl.
Mhm.
Ein Mitgefühl mit mir, der ich bin, wie ich bin. In Kontakt sein mit meinen Gefühlen, in Kontakt sein mit dem, was macht es mit mir, was macht das, was würde das mit mir machen. Wenn ich sage, ich bin überzeugt, gläubig und ich brauche das auch und wenn der Brenner da solche Sachen redet, dann sticht mir das. Und mit dem in Kontakt zu kommen, was sticht denn da?
Mhm.
Was juckt mir denn da? Was macht mich denn so narrisch? Warum schreibe ich denn dem Brian jetzt gleich eine E-Mail? Und was der da sagt und so weiter. Mit denen in Kontakt zu kommen, da ist vielleicht viel Angst dahinter, viel Schmerz. Und diese Angst und diesen Schmerz schauen und halten zu können mit sich selbst, das erzeugt Mitgefühl. Mitgefühl mit sich und automatisch, ohne dass du was tun musst, Mitgefühl mit anderen. Mhm. Wenn trauernde Menschen bei mir sitzen, dann geht es ja auch in erster Linie, bin ich der Anwalt für die Gefühle, die da sind, auch in der Trauer. Die Menschen kommen ja oft deswegen in die Trauer, in Therapie oder Beratung, weil es einer schlecht geht und man hofft, dass der was tun kann, der Psychologe, und sagt mir 1, 2, 3 Sätze oder gibt mir Tipps, dass der Schmerz oder was auch immer dann an da ein bisschen gewöhnt, weg ist. Aber eigentlich bin ich da oft der Anwalt für diese Gefühle, mhm, und diese Gefühle auch zu fühlen. Und das erzeugt auch wieder genau dieses Mitgefühl mit sich, der man da ist, in seiner Trauer, in seinem Schmerz. Weil man nämlich Trauernde dann auch an einen Punkt kommen, wo man sagt, und das werden viele bestätigen können, die einen Trauerfall schon erlebt haben und das durchgegangen sind, dass man kann nie sagen, Trauer ist jetzt fertig oder so. Aber wenn Menschen bemerken, dass sie wieder so ins Leben zurückfinden, dann sind sie wahrscheinlich in der Trauer an einer Stelle gekommen, wo sie einverstanden werden mit dem, was ist. Ja? Und das ist grundsätzlich, was uns der Tod, wie wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, lernen könnte. Wir können all diesen Dingen nicht ausweichen, mhm, dieser Ohnmacht, die durch nichts aus der Welt zu schaffen ist. Und die Einladung ist die, oder die Herangehensweise, oder die Übung, ein ganzes Leben, ist dieses sich einüben in dieses Einverstandenwerden, was ist. Mhm. Weil Dinge kommen und gängen und wir können es nicht beeinflussen meistens. Das ist eigentlich gemeint, was ich jetzt gesagt habe, mit dem Einverstandenwerden.
Ja.
Das ist eigentlich gemeint mit dem Begriff Loslassen.
Ja.
Und der Tod könnte uns das lehren und das würde unser Leben auch freier machen, weil frei ist man dann, wenn sein darf, was ist.
Mhm. Ja, das sind viele Worte, die jetzt nur, glaube ich, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nachwirken werden. Martin, ich sage vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir sein habe dürfen. Ich habe mir selber da recht viel mitnehmen können und werde da selber jetzt nur daheim ein bisschen weiter reflektieren. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und ja, danke.
Danke herzlichst, ja, danke. Für das Gespräch.
Ich sage auch danke.
Ja, danke.